Prolog. Der Junge, der zu viel stahl. Mitten in jenem langen, verregneten Sommer des 77. Jahres von Sendovani begab sich der Lehrherr der Diebe von Camor in den Tempel des Perlandro und stattete dem Priester ohne Augen einen unverhofften Besuch ab. Er hoffte inbrünstig, er könne ihm den Lamora-Jungen verkaufen.
»Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen«, begann er vielleicht ein wenig ungeschickt das Gespräch.
»Etwa in der Art, wie du mir Carlo und Galdo angedreht hast«, höhnte der Priester ohne Augen. »Ich bin immer noch dabei, diesen beiden Blödmännern sämtliche schlechten Eigenschaften auszutreiben, die sie bei dir gelernt haben, und ihnen die Unarten beizubringen, die mir von Nutzen sind.«
»Hör mal, James«, der Lehrherr der Diebe zuckte die Achseln. »Als wir den Deal abschlossen, sagte ich dir, dass die beiden nichts weiter sind als ein paar dämliche Halbaffen. Aber dir waren sie damals gut genug.«
»Ganz zu schweigen von Sabeta.« Der dröhnende Bass des Priesters übertönte den halbherzigen Einwand. »Für die hast du mich buchstäblich ausgeraubt. Ich hatte nur darauf gewartet, dass du auch noch die Kniescheiben meiner toten Mutter verlangst. Ich hätte dich in Kupfer bezahlen und dann zuschauen sollen, wie du dir beim Abtransport einen Bruch hebst.«
»Ach, sie war etwas ganz Besonderes, so wie dieser Junge hier«, schwärmte der Lehrherr der Diebe. »Er hat alles, worauf es dir ankommt. Du selbst hast mir eingetrichtert, wonach ich Ausschau halten sollte, nachdem ich dir Carlo und Galdo verkaufte. Und er besitzt jede der Eigenschaften, die dir an Sabeta so sehr gefielen. Er ist ein Kaumori, aber ein Mischling. Seine Vorfahren waren Terina und Vadrala. Das Stehlen steckt ihm im Blut. Er ist der geborene Dieb. Das ist so sicher, wie das Meer voller Fischpisse ist. Und ich kann ihn dir sogar zu einem günstigen Preis überlassen. Du kriegst Rabatt, wenn du ihn nimmst.«
Der Priester ohne Augen dachte lange darüber nach.
»Nichts für ungut«, meinte er schließlich. »Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gut beraten bin, mich zu bewaffnen und mit dem Rücken gegen eine Wand zu stellen, wenn du auf einmal den Großzügigen herauskehrst.«
Der Lehrherr der Diebe bemühte sich um einen halbwegs ehrlichen Gesichtsausdruck, der dann auf seinen Zügen gefror. Man merkte ihm an, wie unbehaglich er sich fühlte. Sein Achselzucken fiel betont lässig aus.
»Die Sache hat in der Tat einen Haken, das streite ich gar nicht ab. Mit dem Jungen gibt es ein paar Probleme. Allerdings nur, solange er sich in meiner Obhut befindet. So wie er deiner Fürsorge untersteht, lösen sich diese Probleme von selbst.«
»Oho, dieser Bursche scheint ja ein Wunderknabe zu sein. Warum hast du das nicht gleich gesagt?«
Der Priester kratzte sich die Stirn, indem er einen Finger unter die weiße Seidenbinde schob, die seine Augenhöhlen bedeckte.
»Fantastisch. Ich pflanze ihn in den Boden und warte darauf, dass eine Kletterpflanze aus ihm heraussprießt, die sich bis über die Wolken in ein verzaubertes Land rankt.«
Ja. Eine Kostprobe deines Sarkasmus habe ich schon früher zu schmecken bekommen, James.«
Der Lehrherr der Diebe deutete mit seinen arthritischen Rücken eine ironisch gemeinte Verbeugung an.
»Fällt es dir wirklich so schwer, zuzugeben, dass du an dem Jungen interessiert bist?«
Der Priester ohne Augen spuckte vor ihm aus.
»Angenommen, Carlo, Galdo und Sabeta brauchen einen neuen Spielgefährten oder einen Prügelknaben. Nur einmal angenommen, ich sei bereit, ungefähr 3 Kupferstücke und einen Eimer voll Pisse für diesen geheimnisvollen Bengel zu berappen. Was hat dieser Steppke für ein Problem?«
»Sein Problem besteht darin«, entgegnete der Lehrherr der Diebe, »dass ich ihm die Kehle aufschlitzen und ihn in die Bucht werfen muss, wenn du ihn mir nicht abkaufst. Und das schon heute Nacht.«
In der Nacht, als der Lamora-Junge Obdach bei dem Lehrherrn der Diebe fand, hatte es auf dem alten Friedhof am Hügel der Schatten nur so von Kindern gewimmelt. Stumm und aufmerksam standen sie da, während sie darauf warteten, dass ihre neuen Brüder und Schwestern in die Mausoleen hinuntergeführt wurden. Sämtliche Schützlinge des Lehrherrn der Diebe trugen Kerzen. Ihr kalter blauer Schein schimmerte durch die silbernen Nebelvorhänge, die vom Fluss herüberwehten, so wie das Glimmen von Straßenlaternen von rauchverschmierte Fensterscheiben durchdringt. Eine Kette aus gespenstischen Lichtern wand sich von der Hügelkuppe nach unten, schlängelte sich, zeremoniellen Faden folgend, an steinernen Monumenten vorbei, bis an die breite Glasbrücke, die über den Kohlensmog-Kanal führte. In dem blutwarmen Dunst, der in Sommernächten von Camors Regen durchtränkten Gebeinen aufstieg, waren sowohl die Brücke als auch der Kanal nur verschwommen zu sehen.
»Kommt schon, meine Lieben, meine Schmuckstücke, meine Findelkinder, nur nicht trödeln«,
wisperte der Lehrherr der Diebe, als er die letzten der rund 30 Wildfeuerweisen über die Kohlensmogbrücke scheuchte.
»Diese Lichter sind nur eure neuen Freunde, die gekommen sind, um euch auf meinen Hügel zu führen. Und nun sputet euch, meine Schätzchen, bald wird es hell, und wir haben noch so viel zu bereden.«
In den seltenen Momenten, in denen der Lehrherr der Diebe über sich selbst nachdachte, hielt er sich in seiner Eitelkeit für einen Künstler. Präziser ausgedrückt, verglich er sich mit einem Bildhauer. Die Weisen waren sein Werkstoff, den er formte wie Ton. Und den alten Friedhof auf dem Hügel der Schatten stellte er sich als sein Atelier vor. 88.000 Menschen erzeugten ständig eine Menge Abfall. Zu diesem Müll gehörte auch ein nie versiegender Strom an verlorenen, nutzlosen und ausgesetzten Kindern. Einige wurden von Sklavenhändlern aufgegriffen, die diese armen Seelen nach Tal Ferrar oder auf die Jeremiti-Inseln verschleppten. Formal war die Sklavenhaltung in Camor verboten. Doch wenn es um den Akt der Versklavung ging, drückte man gern ein Auge zu, falls das Opfer niemanden hatte, der sich für seine Belange einsetzte. Also schnappten sich die Sklavenhändler ein paar dieser Unglücksvögel. Andere gingen an ihrer eigenen Dummheit zugrunde. Unterernährung und die damit zusammenhängenden Krankheiten besiegelten meistens das Schicksal derjenigen, die weder den Mut noch das Talent besaßen, sich in der Stadt, in der sie hausten, am Leben zu erhalten. Dann gab es natürlich noch die Gören, die zwar verwegen waren, aber nicht gewandt genug. Die baumelten dann über kurz oder lang von der Schwarzen Brücke vor dem Palast der Toleranz. Die Ordnungshüter des Herzogs benutzten denselben Strick, mit dem sie die erwachsenen Gesetzesbrecher bestraften, um auch die kleinen Halunken aufzuhängen. Nur, dass sie diese mit Gewichten an den Füßen beschwerten, ehe sie sie über die Brücke stießen, damit sie auch richtig hingen. Alle Waisen, die einem so drastischen Schicksal entgingen, wurden von der privaten Truppe des Lehrherrn der Diebe eingefangen. Einzeln oder in kleinen Gruppen brachte man sie zu ihm, damit sie seine tröstende Stimme hörten und eine warme Mahlzeit bekamen. Schon sehr bald würden sie merken, was für ein Leben sie unter dem Friedhof erwartete, der das Herz seines ureigensten Reiches darstellte, in dem 140 verstoßene Kinder vor einem alten, buckligen Mann Kniefälle machten.
»Hurtig, hurtig, meine Hübschen, meine neuen Söhne und Töchter, immer den Lichtern nach und die Stufen hinauf, bis ihr oben angekommen seid. Wir sind beinahe zu Hause. Gleich gibt's was Leckeres zu essen. Endlich raus aus dem Regen und dem warmen Mief.«
Epidemien brachten dem Lehrherrn der Diebe immer eine reiche Ausbeute. Und die Wildfeuerweisen waren seiner Lieblingsseuche entkommen, dem schwarzen Wispern. Aus unbekannter Ursache war die Krankheit im Wildfeuerbezirk ausgebrochen. Und man schaffte es gerade noch, das Viertel unter Quarantäne zu stellen. Jeder, der versuchte, einen Kanal zu überqueren oder in einem Boot zu entkommen, wurde gepfählt. Ehe der Rest der Stadt von etwas Schlimmeren heimgesucht wurde als Nervosität und Paranoia. Der schwarze Wispern bedeutete einen qualvollen Tod für alle Menschen, die älter als 11 oder 12 Jahre alt waren. So lautete die präziseste Schätzung, auf die die Ärzte sich einließen, denn die Seuche hielt sich nicht an starre Regeln. Und ein paar Tage lang geschwollene Augen sowie rote Backen für die Jüngeren. Nach 5 Tagen Quarantäne hörten die Schmerzensschreie und die Versuche, irgendeinen Kanal zu überqueren, auf. Und so blieb dem Wildfeuerdistrikt das Schicksal erspart, nachdem er ursprünglich seinen Namen erhalten hatte, als in Jahren, in denen die Pest dort besonders schrecklich wütete, das ganze Viertel mehrmals niedergebrannt worden war. Am 11. Tag nach Ausbruch der Epidemie wurde die Quarantäne aufgehoben. Und die abgebrühtesten Schergen des Herzogs begaben sich in den Bezirk, um sich einen Überblick über das Ausmaß der Katastrophe zu verschaffen. Von den rund 400 Kindern aus dem Viertel hatten ungefähr 50 überlebt. Zu ihrem eigenen Schutz hatten sie sich bereits in Banden organisiert und auch ohne die Hilfe von Erwachsenen bestimmte Grausamkeiten gelernt, die das Leben ihnen abverlangte. Der Lehrherr der Diebe wartete ab, während sie zusammengetrieben und aus der Grabestille ihres ehemaligen Zuhauses fortgebracht wurden. Für die 30 besten Kinder zahlte er mit gutem Silber. Und ebenfalls mit Silber erkaufte er sich das Schweigen der herzoglichen Schergen und Konstabler, denen er die Belger abnahm. Danach führte er die verstörten, hohlwangigen und bestiale stinkenden Gören durch die nebelverhangene Finsternis der Camorri-Nacht zu dem alten Friedhof auf dem Hügel der Schatten. Der La Mora-Junge war der jüngste und kleinste der Bande, 5 oder 6 Jahre alt, ein schmutzstarrendes Bündel aus Haut und Knochen. Dabei hatte der Lehrherr der Diebe ihn nicht einmal ausgesucht. La Mora hatte sich einfach zusammen mit den anderen davongestohlen, als ob er dazugehörte. Natürlich war dies dem Lehrherrn der Diebe nicht entgangen. Aber in seiner Situation war selbst eine einzige Waise, die er umsonst bekam, ein Glücksfall, für den man dankbar sein musste. Es war der Sommer des 77. Jahres von Gandolo, Vater der günstigen Gelegenheiten, Herr der Münze und des Handels. Der Lehrherr der Diebe tappte durch die stockfinstere Nacht und trieb wie ein Hirte die im Gänsemarsch aufgereihten zerlumpten Kinder vor sich her. Nicht ahnend, dass er 2 Jahre später Vater James, den Priester ohne Augen, buchstäblich anflehen würde, ihm den La Mora-Jungen abzunehmen, während er gleichzeitig seine Messer wetzte für den Fall, dass der Priester ihm einen Korb gab.